Ich lese uns noch einmal diese Nachfolgegeschichte, die an vielen Stellen im Evangelium steht. Und ich lese sie nach Markus 1, wie schon gesagt, die Verse 16 bis 20. Als er, Jesus, aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folget mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit Tagelöhnern und folgten ihm nach. Das ist, liebe Gemeinde, ein Markenzeichen Jesu, in die Nachfolge zu rufen. Das ist seine Marke. Das macht er. Die anderen Rabbis zu seiner Zeit haben das anders gemacht. Die haben Schulen gegründet, Häuser gebaut, ihre Bücher zusammengetragen und dann haben sie für eine bestimmte Lehre gestanden. Und man konnte sich dann bewerben, diese Lehre bei ihnen zu lernen. Vielleicht musste man sich auch ein bisschen einkaufen dafür. Das war bei Jesus nicht so. Jesus geht zu den Leuten und sagt: Komm du mit, du. Komm mit. Folge mir nach. Und die machen das. Und verlassen ihren Beruf, ihren Arbeitsplatz, ihr Dorf, sofort, jetzt gleich, gehen einfach mit. Es gibt gab mal so eine Fernsehsendung, so eine Unterhaltungskiste, wo auf dem Flughafen oder die Leute eingeladen werden in der Stadt mitzukommen und Ferienflieger oder so und jetzt sofort aber dann zum Flughafen zu fahren und mitzufahren für eine Woche, gewinnen sie umsonst, wenn sie jetzt mitkommen. Dann hat man gemerkt, wie die überlegen, ob die ihre Termine klar kriegen und ob die das, welchen Stress sie kriegen und ob sie nach einer Woche alleine leben müssen. Und manche haben es getan und manche haben es nicht getan. Und Jesus sagt: Komm und folge mir nach, und er will, dass die dann in dem Moment auch mitkommen. Und er kennt sie und er ruft sie bei ihren Namen und viele machen das. Es reichen ihm 12, er möchte da keine große Schule, eine Klasse reicht ihm. Jesus und seine 12 Probleme, aber sie gehen mit. Und sie lernen bei ihm alles von der Welt Gottes. Und das ist das, was Jesu Thema war, was er ihnen beibringen wollte. Die Welt Gottes, damit sie in dieser Welt Platz greift und unsere Welt mit in Veränderung mitnimmt. Deshalb lernen sie bei ihm von der Welt Gottes. Und er geht dafür durch die Natur und er geht vor allen Dingen dafür zu den Menschen. An der Natur und an den Menschen können wir lernen, wie Gottes Welt aussehen soll. Da erzählt die Gleichnisse aus den Naturbeispielen Jesus, weil da ist alles, was an Wachstum und an Veränderung und an Zusammengehörigkeit in dieser Welt sein soll, ist an der Natur zu lernen. Und die Menschen sollen es bei sich in aller Heilsamkeit leben und das müssen sie in seiner Nähe lernen. Das möchte er ihnen zeigen, dafür möchte er ihnen Geschichte erzählen, dafür nimmt er sie mit in die Begegnung mit anderen, die ganz privat und persönlich sind, an die schlimmsten Stellen ihres Lebens, wo sie krank sind. Er möchte ihnen zeigen, wie Gottes Welt, wenn sie in Berührung kommt mit dem Menschen, wie sie sich ausbreitet und wie Gottes Welt Raum greift mitten in unserer Welt. Das ist das größte Abenteuer, das man eigentlich haben kann. Das bedeutet, dass Jesus einen mitnimmt in die Welt, um einem uns zu zeigen, wie die Welt unter Gottes Führung und Gestaltung aussieht. Ich vermeide ganz bewusst das Wort Reich Gottes, weil unter dem Stichwort Reich Gottes viel Herrschaft stattgefunden hat, die kein Dienst war. Viel Königtum stattgefunden hat, das Knechtschaft erzeugt hat. Aber Gottes gute Welt, wie sie gedacht ist, uns nahe zu bringen in unsere Welt, das ist eigentlich das Ziel der Nachfolge. Und deshalb sagt Jesus: Komm und folge mir nach. Kennst du diesen Ruf, komm und folge mir nach? Das sind 5 Worte und 19 Buchstaben. Ganz kurz, komm und folge mir nach. Ich möchte es mal biografisch erzählen, wie ich es erlebt habe. Jetzt habe ich gerade schon die Gemeinde verraten, wo ich aufgewachsen bin. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Also als Kind bin ich im Gottesdienst gesessen. Da gab es noch keinen parallelen Kindergottesdienst. Ich habe diese ganze Langeweile miterlebt. Was macht man? Man sieht sich um. Wir hatten auch so eine Heizung. Ich saß auch immer vorne und da stieg die warme Luft aus. Dann habe ich immer von meinem Pullover die Wollzipfel geholt. Also man kann aus dem Gottesdienst immer was machen. Ich habe mir diese Buchstaben angeguckt, schon als Kind, als ich nicht lesen konnte. Habe die auch gezählt später und habe sie dann auch ja verstanden. Aber ich habe mir gemalt, wie man das K noch anders machen könnte und was, dass man im O vielleicht zwei Punkte und eine Nase machen könnte. Also ich habe damit gespielt, bevor ich es verstanden habe. Irgendwann konnte ich es verstehen und habe mich gefragt, was ist das für ein Satz? Komm und folge mir nach. Ich habe schon gemerkt, es ruft. Es ruft. Der Ruf gehört zur Nachfolge dazu. Und ich glaube, solange ich in dieser Gemeinde gesessen habe, habe ich mit diesem Satz immer gespielt. Später wurde, der war dann noch auf Farbe geschrieben, mit Farbe. Später haben sie renoviert, haben sie Buchstaben draus gemacht. Jetzt haben sie wieder renoviert. Und ich habe mal geguckt im Internet, ich weiß nicht genau, ich glaube, die Worte stehen da nicht mehr über dem Taufbecken. Aber vielleicht war es ein Zwischenbild, vielleicht stehen sie doch noch da. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir diese Worte mit der Zeit dann wegnehmen. Aber ich habe sie dort gelernt. Als Kind habe ich sie dort gelernt, bevor ich sie verstanden habe. Komm und folge mir nach. Und als ich mich mit 10 Jahren bekehrt habe, da kam so ein Evangelist, der hatte 3 Herzen, schwarz, rot, weiß. Und ich kannte dann auch, was man sagen muss. Ja, mein Herz ist schwarz. Wie möchtest du? Ja, es soll weiß werden. Dafür brauchst du das Blut Jesu, das rote Herz. Das will ich auch alles. Und als ich mich dann habe taufen lassen und die ehrenwerten Herren der Gemeinde mit mir geredet haben wie mit einem Erwachsenen, das war für mich was, mein Zeugnis gehört haben. Und als ich dann zum ersten Mal zum Abendmahl ging bei der Taufe, das war für mich was. Da wusste ich aber bei all dem, was jetzt passiert hier, das ist jetzt nicht nur das mit den ehrenwerten Leuten und mit den anderen, die man ja auch kennt. Und jetzt geht es nicht mehr um die Flusen über der Heizung, sondern jetzt geht es darum, dass ich mit Jesus eine Verabredung treffe. Und ich wusste, das mache ich jetzt für Jesus. Egal mit welcher Methode die einem da kommen und wie das alles so läuft, das war für mich auch peinlich und es war beglückend. Ich kriegte eine Goldschnittbibel und ich habe versucht, die zu lesen. Es war auch schön, die Blätter da auseinander zu kriegen. Aber irgendwo war, ziemlich am Anfang war schon Schluss, weil da kamen so Geschichten, die konnte ich nicht verstehen. Später habe ich sie dann ganz gelesen, mehrfach. Und bei allem, was ich geistlich erlebt habe, habe ich schon als Kind gelernt, es geht eigentlich nicht um den Betrieb und wie man das macht und was man dir alles sagt, was man machen muss und was man glauben soll und was man glauben darf, sondern es geht darum, dass ich und Jesus eine Verabredung haben. Komm und folge mir nach. Dass ich eigentlich in all dem das suche, was mich eigentlich führt. Und es sind nicht die Betriebsamkeiten, die Programmgeschichten, die Tagesordnung einer Gemeinde, einer Kirche, einer Konfession, sondern das ist nicht der Mensch, der da vorne steht, die mich alle auch geprägt haben. Jetzt bin ich selber einer von denen. Aber um die geht es alles gar nicht, sondern es geht darum, dass Jesus da ist und sagt, komm und folge mir nach. Folgst du mir eigentlich mit deinem Glauben? Folgst du mir mit deinem geistlichen Leben? Das hat mich an ganz vielen Stellen total wichtig geprägt. Ich bin erstens an Jesus gebunden und nicht mehr an die Menschen. Habe ich später gelernt, hat der Paulus auch kapiert gehabt, werdet nicht der Menschen Knechte. Folge Jesus nach. Und ich bin frei geworden. Ich habe unabhängig von den äußeren Umständen, in denen die Gemeinde sich versammelt, entdeckt, dass es eine Wirklichkeit gibt, die ruft nach mir. Die ruft mich auch manchmal durch die unmöglichsten Umstände, durch die unmöglichsten Menschen. Ruft mich Jesus, aber er ruft mich und ich folge ihm nach und nicht den Leuten. Ich werde nicht so, wie die sind. Ich bin immer anders gewesen. Das ist halt eine Macke, die ich habe. Aber ich folge Jesus nach. Ich folge Jesus nach. Ich habe den Ruf gehört und ich weiß, ich bin sein Jünger. Und das ist das Wichtigste in meinem Leben. Ich habe manchmal was verlassen. Und ich habe manchmal neue Welten betreten und ich habe Wunder erlebt. Ich hätte auch jetzt gerade von einem Wunder erzählen können, wie wir unsere Wohnung gefunden haben. Das war ein Wunder. Wir leben ja weiter, müssen uns ja nicht von Erinnerungen treiben lassen. Und ich folge Jesus nach. Und ich weiß noch nicht, wo ich ende. Die Jünger, die er berufen hat, die haben alle ein komisches Ende genommen. Möchte ich nicht. Aber ich folge Jesus nach. Ich weiß nicht, wohin mich das führt. Und es ist ein Abenteuer. Und es bedeutet an manchen Stellen loslassen, wieder nochmal von vorne bei Null anfangen. Und es bedeutet vor allen Dingen, dass er mir erzählt, Geschichten, von denen ich Gottes Welt für meine Welt kennenlernen kann. Das ist das Abenteuer. Kennst du das? Das ist meine erste Frage an euch. Kennst du das? Oder bist du hier, weil du irgendwie ein Christ sein willst, in dieser Form, gefällt dir alles ganz gut, bist hier hingeraten, hast hier deinen Platz, lebst deine Berufung, aber lebt die im Herzen dieser Ruf, dem du folgst dabei, dann ist das egal, was da passieren kann um dich herum. Dann sind die äußeren Umstände nicht so wichtig. Ob die anderen alle Entscheidungen mitgehen oder ob ich auch mal Verlierer bin in einer Gemeinschaft, ich folge Jesus nach. Es geht nicht mehr um die Umstände, es geht nicht mehr ums Aufbauen von äußeren Verhältnissen, sondern es geht darum, ob ich meine Stimme höre, meine innere Stimme, die Stimme des guten Hirten ist, und ich bin sein Schaf und ich kenne seine Stimme. Das ist auch manchmal meine Stimme. Heute Morgen bin ich aufgewacht, hatte einen Traum, es hat mit dem Umzug zu tun, diesem ganzen Wechsel. Das ist auch manchmal verrückt, wo man da alles so in Gedanken landet. Und der erste Gedanke, den ich hatte nach dem Aufwachen, und der passte genau zu dem Traum, hieß: Wo bist du verortet? Das war der Gedanke, mit dem ich aufgewacht bin. Wo bist du verortet? Wo gehörst du hin? Das ist jetzt meine Lebenssituation. Ich habe gedacht, das passt zur Predigt. Ich gehöre zu Jesus, ich folge ihm nach. Jeden Tag, jede Woche gibt es Themen, an denen du entscheiden musst, ob du Jünger Jesu bist oder nicht. Ob du Christ bist, ist was ganz anderes. Da kann die Kirche, die Konfession, deine Lieblingsprägung, deine Lieblingszeitschrift, dein Lieblingsbuch dir sagen, was du sein sollst. Aber dann gibt es die Situation in deinen Beziehungen, in deinen Konflikten, in deiner Ehe, in deinem Beruf, mit deinen Kindern, in deinen Gedanken, in deinen Fantasien und Versuchungen und Anfechtungen, wo du entscheiden musst, ob du Jesus nachfolgst. Ruft er dich? Ruft er dich? Dann folge ihm nach. Und dann entsteht ein Zeugnis von Gottes Welt in dieser Welt. Das ist das Abenteuer. Das ist die Mission. Das ist die Diakonie. Und das ist die Spiritualität. Wir folgen Jesus nach. Kennst du das? Wenn du es nicht kennst, frag ihn, wo bist du? Denn er fragt Petrus, Jakobus und Andreas, wo seid ihr? Kommt, folgt mir nach. Und wenn du seinen Ruf hörst, dann geh. Du wirst auf jeden Fall ewiges Leben haben. Wie es im Leben hier läuft, kann man dann vorher nicht so sagen. Okay, jetzt noch ein anderer Gedanke. Ich hab drei Geschichten mitgebracht, Tiergeschichten, ihr könnt sie euch aussuchen. Wollt ihr was hören von eine Geschichte über einen Hühner, eine über Wildgänse und eine über einen Adler? Welche wollt ihr hören? Wer möchte was von Hühnern hören? Okay. Wer möchte was von Wildgänsen hören? Okay. Wer möchte was vom Adler hören? Aha. Der Adler ist in der amerikanischen Flagge, deshalb wollt ihr davon hören. Weil der Adler ist stark, der ist mächtig, auf Adlers Flügeln getragen, das wollen wir hören. Ne? Gut, ich erzähle euch die Geschichte von den Hühnern und dem Adler. Ein Bauer findet auf seinem Feld einen zerrupften Vogel, nimmt ihn mit nach Hause, hat viele Hühner und setzt ihn da aus. Und da wächst er auf, er ist gerettet, er ist sicher und er kann dort leben. Kriegt Besuch von seinem Nachbarn und er sagt, du weißt du eigentlich, dass du unter deinen Hühnern einen Adler hast? Sagt er, nein, ich habe nur Hühner. Ja, guck mal da, das ist ein Adler. Nein, sagt er, das ist kein Adler, siehst du doch, der benimmt sich wie die anderen, das ist ein Huhn. Da sagt er, komm mal her, nimmt dieses Tier und setzt es auf seinen Arm und sagt, du bist ein Adler, flieg. Und dieser Vogel guckt zu den anderen Hühnern und fliegt nicht. Da sagt er, ja, das ist eine Gewohnheit und ich gehe jetzt mal aufs Scheunendach und dann machen wir das nochmal. Und nimmt den Vogel und sagt, flieg. Und er guckt zu den Hühnern auf den Hof und sagt, flieg nicht. Dann sagt er, gut, dann machen wir das anders. Ich komme morgen nochmal wieder. Oder gib ihn mir mit. Ich gehe morgen und du kommst mit. Wir gehen morgen zusammen auf den Berg. Morgen in aller Frühe, wenn die Sonne aufgeht. Das machen sie und zum Sonnenaufgang sind sie oben auf dem Berg. Und dann nimmt er wieder den Vogel und sagt, du bist ein Adler, flieg. Er guckt sich um, sieht keine Hühner, sieht den Himmel, sieht die Sonne, breitet seine Flügel aus und er fliegt. Und da sagt er, siehst du, das ist ein Adler. Wenn Jesus sagt, komm und folge mir nach, dann sagt er uns, du bist ein Adler, du sollst fliegen, du sollst nicht bei den Hühnern hocken. Dazu noch die Geschichte von den Wildgänsen. Die ist von Sören Kierkegaard, einem großen Philosophen, und der sagt einmal, die Christen sind wie die Wildgänse auf einem Hof. Sie sind dort eingepfercht, sie gehen an jedem siebten Tag zu einem Zaun, dort sitzt der beredteste Gänserich und hält eine Rede, und sie loben Gott dafür, dass sie Wildgänse sind und loben den beredten Gänserich. Und gehen wieder zurück in den Hof, und so machen sie es Tag ein, Tag aus. Nur eins tun sie nicht, sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Das wird Sören Kierkegaard, ein großer Kritiker des Christentums, das einfach so christlich ist, wie alle eben christlich sind. Und wisst ihr, wenn eines Tages es christlich ist, eben mit der CDU oder mit der AfD oder mit wem auch immer die Flüchtlinge zu verfolgen, dann sind wir alle wieder ganz christlich. Ja, so wie im Dritten Reich auch die Christen ganz christlich waren, als die Juden verfolgt wurden. Das mit dem Christlichen ist kein Markenzeichen Jesu. Jesus war kein Christ, der war Jude. Und er wollte in seiner Tradition den Glauben, lebendigen Glauben an Gott reformieren und ihnen sagen, was der eigentlich bedeutet, dass er war ein Reformjude, ein Reformrabbi. Und er hat eigentlich das Judentum verkündet, er wollte das Gesetz erfüllen, aber er hat den Menschen gezeigt, wie sehr das Gesetz zur ganzen Schöpfung gehört. Und deshalb hat er ja eine Lehre geschaffen, eine Reformlehre, die alle Menschen heilen kann und heil machen kann, ins Heil führen kann. Das ist Jesus. Dann sind wir Christen und sind nach ihm benannt, aber nach ihm und seiner Meisterschaft mit Gott zu leben, sind wir benannt und nicht nach dem Christentum, das im Zeitalter der Weltgeschichte immer an verschiedenen Stellen das, was Jesus gesagt hat, verraten hat und versagt hat darin. Das kann uns passieren mitten in der Gemeinde Jesu. Wir rufen seinen Namen an. Es gibt sogar im Evangelium solche Geschichten, wo es heißt, die sagen, Herr, Herr, aber Jesus sagt, ich kenne die nicht. Kennst du den Ruf deines Meisters? Und wenn der sagt, du bist ein Adler, flieg, dann lass die Hühner im Stich und fliege. Finde deine Berufung, finde deine Aufgabe, finde deine Nachfolge, finde deinen Meister. Und du wirst dabei nicht die Gemeinde verlassen, weil Jesus liebt seine Gemeinde. Und du wirst dabei nicht die Welt verlassen, weil Jesus liebt die Welt. Und du wirst dabei nicht ein Sonderling werden, weil Jesus möchte die Schöpfung erneuern. Aber die Frage ist, ob wir noch fliegen, ob wir noch für den Ruf Jesu etwas wagen. Und mal sagen, nein, jetzt bin ich einer, der seinem Meister folgt. Und wir finden sein Wort im Evangelium. Wir können die Bibel lesen und dafür den Kopf neigen. Wir finden seine innere Stimme im Gebet. Wir können dafür die Augen schließen. Und wir finden ihn aber auch in der Welt. Und dafür müssen wir die Augen wieder aufmachen, wo wir hingehören, wenn wir das Wort gehört haben und seine innere Stimme zu uns reden gehört haben durch den Heiligen Geist. Da müssen wir wieder die Augen aufmachen und hingehen, da, wo er uns mit seinen Augen hinleitet. Wir sind dafür da, Nachfolgerinnen, Jüngerinnen und Jünger Jesu, Nachfolger Jesu zu sein. Hast du die Stimme schon gehört, wer du bist? Und das tu. So hat Jesus immer gesagt, tue es. Und so sind sie dann mitgekommen und haben vieles erlebt. Und die Kirche hat immer gesagt, hey Jungs, mach mal langsam, keine Radikalen, bitte. Wir können doch nicht alle Vater- und Mutterverlasser werden. Wir können doch nicht alle alternativ werden zur Wirtschaft, zur Kultur, zur Moral. Ja, die Radikalen wurden immer verfolgt, ein bisschen in der Kirchengeschichte. Aber oft waren sie Menschen, die einfach Jesus nachgefolgt sind und dadurch der Kirche gezeigt haben, was Jesus eigentlich will. Franz von Assisi. Ja, zieht sich nackt aus auf dem Marktplatz und sagt, ich will nichts mehr von dieser Welt haben, nichts mehr von meinem Vater. Ich möchte nur noch dem Vater im Himmel folgen und ich baue die Kirche wieder auf. Er hat einen Orden gegründet. Hätte der Papst diesen Orden nicht anerkannt, dann wäre eine Reform nicht zustande gekommen. Und so gilt es für viele in der Kirchengeschichte, bis hin zu Martin Luther, der Reformator. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das kann nur einer sagen, der den Ruf in sich kennt, gegen die ganze Welt, gegen Kaiser und Papst, konnte der sagen, ich folge dir nach. Und am Ende für diesen Moment etwas sehr, sehr Wichtiges tun, nämlich zurückholen, die Menschen zum Hören auf das Evangelium. Kennst du die Stimme? Komm und folge mir nach. Und fliegst du noch hier in der Gemeinde? Ja? Stehst du auf und sagst, ich habe was gehört, habe was gesehen. Ich möchte Jesus in dieser Weise nachfolgen. Noch ein dritter Gedanke. Wohin uns das nämlich führt? Und jetzt könnte man denken, wenn jetzt Menschen anfangen, Jesus nachzufolgen, dann werden sie Radikale, dann werden sie so ganz fromme, ganz heiß gekochte, ganz besonders anders, ganz besondere Lobpreistypen, ganz besondere Propheten, ganz besondere Verkündiger, ganz besondere Radikale tun immer das, wofür man verfolgt wird. Das ist auch eine Masche, man immer nur das zu tun, wofür ich verfolgt werde. Dann geht es mir nämlich um meine Verfolgung und nicht um das, was die Wahrheit ist. Wohin führt eigentlich Jesus die Jünger, wenn er sie rausnimmt aus ihrer Welt, in der sie gestanden haben, und nimmt sie mit in die Nachfolge? Er führt sie mit sich mit bis zu seinem Leiden in dieser Welt. Sie gehen mit ihm bis zum Kreuz, bis Golgatha, dann sind sie mal eben weg, das halten sie nicht aus. Dafür sind sie noch nicht reif. Und später sind sie wieder da, wo er sie hinbestellt hat, und sie begegnen ihm wieder. Und sie begreifen, sie müssen mit ihm gehen bis zu seinen Leiden. Und das in dieser Welt zu Ende leben. Dann ist die Nachfolge Jesu gelebt. Das heißt, Christen sind nicht die, die den Adler auf ihre Flagge setzen und sagen, wir wollen die Macht. Wir wollen Deutschland christlich, Europa christlich, Amerika christlich. Wir wollen die Leitkultur sein in der Menschheitsgeschichte. Wir bauen die Tempel wieder auf. Wir machen heilige Länder. Sondern Christen sind die, die ihrem Herrn und Meister Jesus Christus durch die Welt folgen bis Golgatha. Da wird gelitten, da ist die Passion Jesu. Und da ist der Höhepunkt unseres Heils geschehen, nämlich die Versöhnung mit Gott, die sich auf nichts anderes verlassen kann als auf diese Hingabe, die Gott bis zum Schluss und über den Tod hinaus vertraut, indem er uns etwas schenkt. Ein Beispiel dafür, Dietrich Bonhoeffer, auch so eine Wildgans im 20. Jahrhundert. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt über sich selbst, und ich bin schon jahrelang Christ gewesen und Pfarrer, Jahrzehnte sagt er sogar. War schon fast 15 Jahre lang Pfarrer und in seiner Kirche. Und er sagt, und ich war noch nicht Christ geworden. Das können wir natürlich als Freikirchler, finden wir das toll, ne? Dass einer in der Landeskirche sagt, ich war in der Landeskirche, aber ich war noch nicht Christ. Aber das gibt es auch in Freikirchen. Ich kann einfach alles mitgemacht haben, alle Herzen abgenickt haben, die man mir vorgehalten hat. Und ich bin noch nicht Christ geworden, weil ich noch nicht gehört habe, komm und folge mir nach. Und dann sagt Bonhoeffer, aber dann kam ich zur Bibel. Und da ist der ganze Zauber aufgeflogen. Und speziell sagt er zur Bergpredigt. Als er die gelesen hat, da hat er sich bekehrt. Aber er hat sich nicht bekehrt zu irgendetwas, sondern er hat gesagt, Jesus hat recht und jetzt folge ich mal ihm. Was heißt das für unsere Zeit, für diese Zeit hier? Und er hatte Dinge gesagt, für die er Berufsverbot gekriegt hat, dann ist er in den Untergrund gegangen und hat sich dem Widerstand angeschlossen gegen Hitler, weil er wusste, was mit den Juden passierte. Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen, sagt man ihm als Zeugnis nach. Steht nirgends, aber hat er vielleicht wirklich gesagt. Nur wer sich für die Menschen und die Schöpfung an jeder Stelle leidenschaftlich einsetzt, darf eigentlich Lobpreis singen. Was soll das sonst? Er will doch seine Schöpfung heimholen. Und Dietrich Bonhoeffer ist dafür dann ja, das wissen wir, in dem Widerstand gegen das Dritte Reich verhaftet worden und dann auch nach dem Attentat des 20. Juli zum Tode verurteilt worden und hingerichtet worden. Das hat ihm das nachgebracht, Jesus nachzufolgen. Er hätte ja auch Pfarrer bleiben können, wie viele andere auch. Und es wäre nichts passiert. Und er sagt dann, was Nachfolge ist. Und das ist für mich auch eine ganz wichtige Lektion. Dass Nachfolge eben heißt, in dieser Welt den Weg zu Ende gehen und nicht auszusteigen in eine Sonderwelt, von der ich glaube, die wird mal alles übertünchen. Er sagt, man lernt erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens glauben, wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen. Es ist das Gespräch von ihm überliefert mit einem katholischen Priester, der sagt, sie unterhalten sich, was wollen wir mal werden? Die haben beide durch ihre Begabung eine Karriere vor sich. Und der Priester sagt, ich möchte ein Heiliger werden. Und der Bonhoeffer weiß nicht, was er darauf sagen soll. Das will er nicht. Und er sagt, ich möchte ein glaubender Mensch werden. Ich möchte in meinem Menschsein bis zum Ende glauben, bis zum Schluss. Möge Gott es schenken, dass wir bis zum Ende Glaubende sind. Und auch noch im Ende Glaubende sind. Und deshalb sagt er, man lernt erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens glauben, wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen, also einen Heiligen und einen Großen. Sei es einen Heiligen oder einen bekehrten Sünder, noch nicht mal das. Oder einen Kirchenmann, einen Gerechten, ich bin ein Gerechter, oder einen Ungerechten, einen Kranken oder einen Gesunden. Dies nenne ich Diesseitigkeit. Also wenn ich das alles einfach zulasse, was mir als Leben gegeben ist. Nämlich die Fülle, in der Fülle der Aufgaben, Fragen, Erfolge und Misserfolge, Erfahrung und Ratlosigkeit leben, in dieser Welt leben. Dann wirft man sich Gott ganz in die Arme. Dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern das Leiden Gottes in der Welt ernst. Dann wacht man mit Christus in Gethsemane und ich denke, das ist Glaube, das ist Umkehr und so wird man ein Mensch, ein Christ. Das gehört für ihn zusammen. Ganzes Menschsein, ganzes Christsein. Das alles annehmen und darin Jesus folgen, wie er mich ruft. Wie sollte man bei Erfolgen übermütig oder an Misserfolgen irre werden, wenn man im diesseitigen Leben Gottes Leiden mitleidet? In dem, was uns widerfährt, Gottes Leiden mitleiden. Jesus, der Gekreuzigte, der Verachtete, der am Ende Verfolgte, der Getötete. Ich gehe mit ihm mit durch mein Leben und durch meine Leiden. Ich bin dankbar, dass ich das erfahren und erkennen habe dürfen und ich weiß, dass ich es nur auf dem Wege habe erkennen, den ich nun einmal erkennen können, den ich nun einmal gegangen bin. Darum denke ich dankbar und friedlich an Vergangenes und Gegenwärtiges, schreibt Dietrich Bonhoeffer aus der Zelle seiner Haft, kurz vor der Hinrichtung. Gott führe uns freundlich durch diese Zeiten, aber er führe uns vor allem zu sich. Das will Jesus, indem er sagt, komm und folge mir nach. Geh einfach mit mir mit, durch das, was du gerade erlebst. Vielleicht war auch diese Woche wieder einiges bitter und schwierig und schlimm und unklar und du stehst vor vielen Fragen. Geh einfach mit Jesus durch dieses Leben mit. Es wird sich nicht alles ändern. Wir erfahren die Kraft der jenseitigen Welt inmitten unserem Leben und das ist immer gebrochen, ist immer fragmentarisch. Aber du kannst glauben, du kannst Vertrauen und Zuversicht haben und hoffen und dich ganz darauf einlassen und wissen, dass da, wo es ganz schwierig ist, der leidende Jesus Christus Meister ist seiner Jüngerinnen und Jünger und sie mitnimmt in der Nachfolge. Mitgeht und vorausgeht. Vielleicht auch mal den Weg frei macht, aber vielleicht auch durch alles hindurch geht mit dir bis zu seiner Ewigkeit, in der tatsächlich noch einmal eine neue Welt geschaffen wird. Aber das ist die Zusage. Das soll uns ziehen. Das ist das Ziel. Der Weg dazu geht mitten durch unsere Welt jetzt und hier. Das war ein schöner Einstieg, den du da von Konrad Eisler gelesen hast und er mag auch zum Abendmahl die Überleitung sein. Den Weg, den wir gehen, den geht er mit. Er geht mit. Und wenn du denkst, da ist nichts, Spuren im Sand, schöne Geschichte, ne? Wenn du denkst, da ist doch gar keiner bei mir gewesen, da hat er dich getragen. Er geht mit. Komm und folge mir nach. Heißt, den Gedanken zu denken, du gehst mit mir mit. Was hast du mir zu sagen? Und es wird kein Wort über seine Lippen kommen, das uns nicht tröstet. Kein Wort über seine Lippen kommen, das uns nicht den Himmel zeigt. Kein Wort über seine Lippen kommen, das uns nicht neu schafft. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Das ist der Weg ins Leben. Ich wünsche euch, dass ihr die 5 Worte und 19 Buchstaben mitnehmen könnt in euren Alltag. Vielleicht führen sie euch neue Wege und ihr merkt, es geht so auch.